Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zur Montagsausgabe unseres Mutmach-Podcasts. Aus dem Hinterhofstudio Berlin-Schöneberg melden sich zurück Suse
und Hajo Schumacher. Wir hatten ein großartiges Wochenende.
Wir hatten ein sehr großartiges Wochenende. Wir hatten einen anderen Haushalt zu Besuch, sprich einen Freund, einen Uralten, der auch unser Trauzeuge ist. Ich fand das ein sehr, also es wird auf einmal so besonders.
Ja.
Und dadurch wird es so, oder war es auch sehr intensiv. Also wir hatten tiefe Gespräche und ich habe da nochmal wahrgenommen, wie Freundschaften doch was Wunderbares auch sind. Also das weiß ich natürlich, aber das hat sich am Wochenende nochmal wieder so gezeigt.
Und was ich sehr genossen habe, waren tatsächlich unsere Spaziergänge, weil wir waren ja in verschiedenen Konstellationen unterwegs, häufig im Grunewald, aber Samstagabend dann auch nochmal wir so 2 Stunden um den Block. Und es ist nicht wirklich eine neue Erkenntnis, aber das Spazierengehen und vor allem dieses Ziellose, ne? Also ja. Ich muss jetzt nicht irgendwo hin zu der und der Zeit oder zu dem und dem Termin. Das ist mehr als Schlendern, es ist auch ein bisschen Flanieren, aber auch die Situative, ach lass uns hier nochmal gucken. Das hat echt Spaß gemacht.
Sag doch mal der CDU-Parteitag,
ja, auch das
der virtuelle, der ja hier in der Messe stattgefunden hat, in einer riesengroßen Messehalle und der ja zur Wahl von Herrn Laschet geführt hat.
Wie findest du den als Bürgerin und Wählerin?
Ich habe den nicht so wirklich präsent, muss ich sagen.
Hast du Angst vor dem?
Nö. Angst vor dem habe ich nicht.
Hättest du Angst vor Friedrich Merz gehabt?
Ja.
Siehst du? Und ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis von Armin Laschet. Der ist nicht für seine Corona-Politik gewählt worden oder für seine Wirtschafts- oder Bildungs- oder weiß der Geier was Politik, sondern der ist wirklich für seine Laschethaftigkeit gewählt worden.
Für seine Laschethaftigkeit. Naja, der was ist das genau? Bitteschön.
Ich glaube, Beruhigung. Armin Laschet ist auch so von der ganzen Physiognomie her, vom Typ her, jemand, der strahlt Verlässlichkeit aus und nichts Überraschendes. Mhm. Bei Friedrich Merz war immer so dieses, was hat der wohl vor, was führt der im Schilde?
Ja.
Bei Röttgen hatte man, obwohl der Röttgen zählt für mich auch zu den Gewinnern, der ist als quasi Hinterbänkler jetzt auf einmal wieder so in die erste Reihe geschossen. Das war schlau von ihm, da überhaupt anzutreten. Mhm. Laschet verbindet so Fähigkeiten oder Eigenschaften so ein bisschen von Helmut Kohl und Angela Merkel. Es ist so dieses Weiter so, was eigentlich niemand so wirklich will, aber im Moment in der Pandemie will man Verlässlichkeit.
Ja, du hattest ja auch mal eine Begegnung mit ihm, ne? Ihr habt ja mal Computerspiele gespielt oder irgendwie sowas, ne?
Das war super lustig, das war in Düsseldorf in einem sogenannten Holo-Café. Ich finde den Namen etwas…
Holo-Café ist ein bisschen sehr…
Ein bisschen an der Grenze. Da kannst du praktisch mit einem Kindergeburtstag zum Beispiel rein und jeder kriegt so eine VR-Brille auf und dann bist du 3D in so einem Computerspiel drin.
Ja.
Du musst dann irgendwelche Rätsel lösen oder irgendwelche Sachen machen.
Und wie hat er sich geschlagen?
Also ich bin jetzt auch kein Experte. Ich habe ihn, glaube ich, ein paar Mal sowas von zu null abgezogen. Obwohl
was
ich extra,
habt ihr denn genau gespielt?
Ach, wir waren dann in so einer Comic-Western-Landschaft und mussten irgendwie so Heuballen stapeln, Pferde füttern, also so Bauernhof-Sachen. Und es ging halt dann immer darum, irgendwo tatsächlich mit den eigenen Händen, also mit so, man hatte so Gerätschaften wie an der Playstation, so Sticks, und musste dann damit so einen Heuballen nehmen und woanders hin. Und er hat ihn nie erwischt. Also jetzt sehen wir mal, aber es gibt total bescheuerte Fotos von uns, wo wir diese Brillen aufhaben und durch die Gegend irren.
Das erinnert mich total an Wetten, dass oder sowas.
Absolut, es war total Wetten, dass. Und ich glaube, da hat sich Laschet noch gar nicht mit dem Gedanken angefreundet, dass er mal irgendwann doch weiterkommt. Also es sind historische Bilder, die womöglich noch, die unseren Lebensabend sichern.
Ja.
Und das ist ja das wirklich Interessante, wenn du jetzt CDU-Vorsitzender bist und keinen großen Fehler machst und der Söder sich im Zaum hält, dann ist das der nächste Kanzler.
Kannst du dir das vorstellen?
Ach du, konnten wir uns von Angela Merkel vorstellen, dass sie Kanzlerin, dass sie so lange und so erfolgreich Kanzlerin sein würde? Ich denke, dieses Amt, wenn man das da erstmal erreicht hat, du hast so viele Schienen in diesem Kanzleramt. Du hast deine außenpolitischen, deinen finanzpolitischen, deinen wirtschaftspolitischen Berater. Mhm. Es gibt so Traditionen, du hast deine Rollen in der EU und sowas. Und das ist die entscheidende Frage. Also kann zum Beispiel Laschet so wie Merkel deutsche Interessen in der EU
gut vertreten.
Vertreten. Empfinden. Hm. Hat der dieses, naja, das, was Max Weber als Charisma bezeichnet hat. Ne?
Aber was mache ich denn jetzt, die ich unbedingt möchte, dass wir wieder eine Bundeskanzlerin kriegen? Ich meine, wenn die CDU sich jetzt festgelegt hat und die SPD hat ja auch schon von Herrn Scholz geredet.
Das
und
steht fest.
Bei der FDP.
Fritz Lindner.
Ja.
Also es gibt eine einzige Möglichkeit. Also
Grün wählen oder was?
Ja, Moment, das ist ja noch nicht klar. Das ist ja die letzte Partei, die noch nicht ermittelt hat, wer es wird. Mhm. Und in diesem Arrangement, nur alte weiße Männer, Scholz, Laschet, Lindner, ist natürlich eine grüne Frau aus dem Osten der Hammer. Mhm. So, und jetzt ist aber Robert Habeck, der sich natürlich auch ziemlich toll findet und auch eine große Anhängerschaft hat. Und wenn Habeck wirklich unsterblich werden will, dann lässt er dieser Frau den Vortritt und sagt, für die Partei, fürs Land, für alles, ich lasse sie vor. Wenn er auf der anderen Seite es auf so eine Kampfkandidatur ankommen lässt und sie so richtig behagt oder die beiden sich behaken, kann Habeck nur verlieren. Also der kann tatsächlich durch Bescheidenheit oder Wochenendthema Großzügigkeit, kann Habeck, dann die Weltkarriere bleibt vielleicht aus, aber es wird ihm der ewige Dank des Landes, der Partei und Annalena Baerbock sicher sein. Ich fände das großartig, schreibe ich auch noch was zu.
Ja, super. Wir hatten ja noch was, wir hatten ja wieder unseren Sündentag mit Rehbraten. Und ich muss jetzt mal Danke an Tanja sagen, die uns nämlich mit Wein ausgestattet hat.
Überschüttet.
Und wir haben diesen leckeren Rotwein zum Wild Spätburg oder zum Reh gehabt. Genau, und der ist wirklich sehr, sehr köstlich. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich war völlig hin und weg.
Ja, zumal ja ursprünglich Tanja uns mit Baumkuchen beglückt hat, der aber irgendwo auf dem Postwege hängen geblieben ist.
Ich glaube, der ist gar nicht erst aus der Bäckerei rausgekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also auf jeden Fall den Wein, den Tanja geschickt hat, ist vom Weingut Lemlin Schindler und wir können das einfach nur empfehlen. Mhm. Ach übrigens, gute Nachricht, wir haben unsere erste Reklameanfrage. Eine relativ kleine. Wir sollen für ein Unternehmen, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, sage ich es noch nicht, sollen wir in jedem Podcast im Februar so 30, 45 Sekunden so einen Werbetext irgendwann vorne im Podcast einsprechen.
Da werden wir uns viel einfallen lassen, dass es kreativ bleibt und ihr euch darauf freuen wir könnt, was wir uns heute wieder einfallen lassen haben. So. Vom Singen bis Klatschen bis Trommeln, was weiß ich. Also es wird spannend.
Was mich sehr berührt hat, war ein Artikel in der Zeit und zwar Weiße Wut. Mhm. Weiße Wut von einer Autorin, Monja Schünemann. Und Monja Schünemann schreibt darüber, dass das Pflegepersonal, gerade jetzt auch wegen Thema Impfpflicht und Impfmüdigkeit oder sowas, dass es nicht um Impfen oder Nicht-Impfen geht, sondern dass es um eine jahrelange Entfremdung von Pflegenden, egal ob Krankenhaus, Altenpflege oder sowas und der Gesellschaft, dass man das mal konstatieren muss. Und diese Pandemie war jetzt eigentlich nur so der Höhepunkt. Mhm. Aber sie sagt schon, davor gab es völlig überfüllte Dienstpläne, also im Sinne von
Überarbeitete Ärzte und so. Wir haben ja selber einen im Freundeskreis.
Genau. Und sie vergleicht das interessanterweise mit der Situation im Militär. Mhm. Ne, also da sind ja auch in dem Fall überwiegend junge Männer, die uns verteidigen sollen oder in Friedensmissionen sind und die kommen dann nach Hause und haben auch, weiß man ja, posttraumatische Belastungsstörungen. Wenn die dann schlechtes Material haben, fühlen die dann auch noch so Schuld oder ich weiß nicht was alles. Und sie sagt, genau so fühlen wir uns auch. Ja, wir machen hier die Kernarbeit der Gesellschaft.
Ja.
Aber das ist seit Jahren nicht
wird nicht wertgeschätzt genug.
Und es geht eben nicht nur um Geld, ne?
Nee.
Sondern einfach so um generelle Wertschätzung. Wertschätzung,
ja, das ist auch ein ganz harter Faktor, der für Arbeitszufriedenheit ganz wichtig ist.
Ne? Und insofern ist diese reine Impfdebatte so, warum wollen die sich jetzt nicht impfen lassen oder sowas? Also die greift zu kurz. Mhm. Und ich fand das sehr, 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 sehr hilfreich, diesen Beitrag.
Apropos Impfen, in Israel sind ja inzwischen schon, also Israel ist ja das Land, das mit dem Impfstatus weit vorne ist. Mhm. Und nun gab es zwei große Untersuchungen, um mal zu gucken, wie das nun mit diesem BioNTech-Impfstoff ist.
Und?
Und zwar haben sie da von in der ersten Untersuchung von über 200.000 geimpften Menschen sich nach 14 Tagen angeguckt, dass die nach einer Dosis, also dieser ersten Dosis Impfung, die Infektionsrate um 33% im Vergleich zu den nicht geimpften zurückgegangen ist.
Moment mal ganz kurz, finden wir das viel oder wenig?
Das ist ja, also die Frage ist ja, das eine war ja immer, dass es gegen Symptome wirkt, ne? Dass du gar nicht diese Symptome so stark hast. Das zweite ist, wie ist das mit der Weiterverbreitung, also mit der Ansteckung? Ne? Und da gibt es in dieser einen Studie tatsächlich, sinkt dieses Risiko um 33% und in der zweiten Studie, das fand ich noch viel interessanter, da haben sie 400.000 Menschen angeguckt danach, da ist es sogar bei 60% runtergesunken für die eben nicht, die sich impfen lassen haben. Also das spricht eindeutig dafür, dass diese Impfung tatsächlich auch funktioniert. Gab's und in auch, Israel gibt es natürlich auch die Sorge, jetzt Mutationen im Land zu haben. Das scheint sich aber alles nicht negativ so weit auszuwirken.
Und gab es auch Untersuchungen zu Nebenwirkungen? Also ob da irgendwas nachgeblieben ist, allergische Reaktionen oder so Zeug?
Das stand in dieser Studie nicht drin. Ich fand nur interessant, dass nach Israel, was meinst du, welches Land ist nach Israel der...
Das meistgeimpfte?
Ja.
Island?
Nein. Die Vereinigten Arabischen Emirate tatsächlich und dann kommt Bahrain.
Ah, okay. Total interessant. Deutschland hat ja jetzt 300 Millionen Impfdosen nochmal geordert bei BioNTech. Und genau das, worüber wir vor ein paar Wochen geredet haben, ist eingetreten. Jetzt werden die Deutschen wieder dafür kritisiert, dass sie das an der EU vorbeigemacht haben und eigentlich hätte man verabredet, dass man das nur gemeinschaftlich tut. Das heißt also dieses, wir haben nicht genügend Impfstoff, ist das eine, aber wenn du jetzt aktiv wirst und welchen besorgst, ohne Europa, kriegst du auch wieder auf die Fresse. Ne? Ja. Also es ist so schwierig. Aber gut, das mit dem Impfen, das werden wir auch noch hinkriegen.
Was man natürlich auch bei Israel nochmal sagen muss, die haben wirklich eine gute Digitalisierung ihres Gesundheitssystems und die haben auch eben eine gute Forschung. Das heißt, die Krankenakten von jedem Israeli sind digital hinterlegt und du kannst deinen Termin online buchen und kriegst dann auch gleich den Folgetermin. Und dort diskutiert man ja über so einen grünen Pass, dass du eben, wenn du wieder einreist ins Land und du hast bis zweimal geimpft, nicht mehr in Quarantäne und solche Sachen musst. Ne? Ja, also dann auch tatsächlich einen Gewinn daran hast. Jetzt ist Herr Maas damit ja vorgestoßen und hat auch gesagt, naja, die Leute, die bei uns hier geimpft sind, die könnten dann ja so eine Sonderregelung kriegen, dass sie zum Beispiel wieder ins Kino oder oder Restaurants besuchen können. Ja. Was ich jetzt erstmal grundsätzlich für die Wirtschaft natürlich spannend finde. Was denkst du denn darüber?
Also ich habe mich damit jetzt so ein bisschen befasst. Wir werden darüber jetzt am Mittwoch mit Alexander Thiele reden, Grundrechtsexperte über genau diese Fragen. Und der interessante Punkt für mich ist, die Impfung verschafft dir keine Sonderrechte oder Privilegien, sondern setzt dich eigentlich in deinen alten Stand der Bürgerrechte zurück.
Ja.
Also gewinnst nur das zurück, was dir ohnehin zusteht.
Ja.
Also ins Kino zu gehen, gehört einfach mal so zu unseren ganz normalen Freiheiten. Insofern ist es kein Sonderrecht, ins Kino zu gehen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Debatte falsch geführt wird. Sie wird immer vom Letzten her geführt. Mhm. Also der Letzte in Deutschland, der geimpft wird, wahrscheinlich ich. Ja, also alle müssen auf mich warten, bis ich auch ins Kino gehen darf. Ich glaube ja ganz ehrlich, es ist auch eine gewisse Art von, ich sag mal, so einen zarten Impfdruck aufzubauen bei Leuten, die einfach aus Bequemlichkeit oder so, die würden dann sagen,
das könnte so sein. Es gibt als Begründung oder kritische Begründung eben auch, kann ein Geimpfter das Virus übertragen? Und das ist letztendlich am Ende noch nicht ganz
geklärt. Aber da haben die israelischen Zahlen ja zumindest schon mal Richtung gewiesen.
Jetzt ist es ja so, was mich auch noch beschäftigt hat oder worüber ich doch manche Sachen zeigen sich ja erst durch diese Pandemie. Mhm. Also zum Beispiel, dass die Bestatter gerade nicht mehr wissen, wie sie schnell genug Menschen bestatten sollen. Ja. Und was machen Zootiere im Lockdown?
Was machen Zootiere im Lockdown?
Ja, die langweilen sich. Ja, genau. Und da sind dann verschiedene Zoos jetzt mit beschäftigt, was sie mit ihren Tieren machen können. Mhm. Also was Musik. Weiß ich, der Kölner Pianist Theolonius Hermann ist zum Beispiel, hat kleine Klavierkonzerte gegeben.
Im Affenhaus.
Ja. Und in Tokio ist es so, dass die Röhrenaale, die kommen, die sind also unten eigentlich im Meeresboden, kommen aber so raus und bewegen sich dann so wie ja Schilf oder so Wasseralgen. Die waren auch gelangweilt und gab es keine Menschen mehr vor ihrem Aquarium. Ja. Also hat Tokio Zoo aufgerufen zu Please Remember Humans und hat dann Tablets aufgestellt, sodass du da also
mit Menschen drauf.
Per Online dann gucken konntest, also dass die dich sehen. Und
dass du der Röhrenaal Gesellschaft hat.
Genau, und dann fand ich ja noch sehr lustig, in Kansas City durften 3 Pinguine durchs Museum laufen. Und fanden das Bild von Monets Seerosen spannender als Caravaggio, der ja mehr so barocke Körper und sowas malt. Ja.
Aber da teile ich den Geschmack der Pinguine, glaube ich.
Und vielleicht noch ein gutes Ding auch zum Maskentragen und Abstand. 30% weniger Antiläusemittel sind verkauft worden.
Ach komm.
Klar, ne? Weil die Leute können sich
können
ja auch
nicht überspringen.
Nee, genau. Du bist
eine Laus nicht. Schafft keine 1,5 Meter. Aber ich muss jetzt in deine wirklich heiteren Meldungen nochmal einmal kurz reingrätschen. Ich habe bei Lars Heider, dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, in seinem Newsletter gelesen, ein offener Brief einer Erzieherin an den Bürgermeister. Mhm. Und diese Erzieherin, total sachlich, also gar nicht so Schaum vom Mund oder so, die sagt, 80% aller Eltern werfen ihre Kinder in der Kita ab. Mhm. Das ist mehr als jetzt Notbetreuung.
Ja.
Und sie sagt, wir Erzieher, und das passt jetzt ganz gut zum Pflegepersonal, wir Erziehende, wir achten darauf, dass wir keine Kontakte haben, dass wir unsere eigenen privaten Kontakte hintanstellen, damit wir nicht die Übertragenden in der Kita sind. Mhm. Und diese Kinder, die gehen alle kreuz und quer, die gehen auch zum Musikunterricht, die machen alles Mögliche. Mhm. Und ich finde das so unsolidarisch, weil natürlich gibt es ohne Ende gerade so alleinerziehende oder doppelarbeitende Eltern, die brauchen die Kita. Aber es scheint ja so zu sein, dass da wirklich Eltern aus reiner Bequemlichkeit ihre Kinder abwerfen. Wenn das mal ein Tag ist, finde ich auch okay, aber 80% ist zu viel,
ist
oder?
Zu viel, finde ich auch.
Und ich finde diese Rücksichtslosigkeit gegenüber unseren, naja, es sind Servicekräfte letztendlich, die uns das Leben erleichtern, ja. Und ich finde das echt ein bisschen problematisch.
Was wir ja auch schon mal besprochen haben, ist, dass Musik ja immer hilft bei allem Möglichen. Mhm. Ne? Und jetzt haben niederländische Neurowissenschaftler eine Playlist der glücklichsten Songs, also die am glücklichmachendsten sind, erstellt. Die haben das auch tatsächlich, also diese Wohlfühlsongs, da weiß man, die haben ein deutlich schnelleres Tempo, haben häufig fröhliche Texte.
Sag mal ein Beispiel.
Und sind häufig in Dur-Tonart. Na, Happy zum Beispiel.
Von Pharrell Williams.
Zum Beispiel.
Ah, okay.
Ne? Und haben dann, also die niederländischen Probanden durften, also oder haben geschrieben, welche Texte oder welche Lieder, nicht Texte, sondern welche Lieder sie am glücklichsten machen. Mhm. Und dann hat dieser Forscher, haben diese niederländischen Forscher einen Algorithmus erstellt und aufgrund dem, was der. Ja, jetzt hast du Happy. So, jetzt würde ich dich aber fragen, bevor ich das jetzt erkläre, weil nämlich tatsächlich ist es so, dass 140, 150 Beat per Minute ein Qualitätsmerkmal für gute Songs ist. Also das ist,
viel,
20 mehr, das hat 20 mehr Schläge als normale Popmusik. Mhm. Und die Texte hat man auch analysiert, die sind also fröhlich, das sind auch teilweise unsinnige Texte,
also so Deichkind,
aber die haben so positive, glücklich machende Ereignisse als Themen auch und so positive Emotionen. Jetzt würde ich dich mal fragen, wenn du mal selber an dich denkst und vielleicht an Partys, wo du voller Glück auf getanzt hast oder so, Was ist so ein Lied, was dir einfällt, also was auch alle
sofort
kennen?
Sofort, ja? Chantel, Disco Partisani.
Ja, musst du jetzt aber nicht spielen. Ich wollte dir mal meine, die Liste, die diese Forscher erstellt haben. Ja. Und das würde ich allen diese Woche raten, doch mal immer mal ein Lied von diesen Liedern zu hören.
Ja, sag mal, lies mal vor.
Don't Stop Me Now.
Klar.
Queen. Dancing Queen von ABBA.
Ey, auch mein Favorit.
Good Vibration,
ja.
Beach Boys. Mhm. Uptown Girl von Billy Joel. Mhm. Dann Eye of a Tiger
Rocky.
Von Survivor. Mhm. Dann I'm a Believer von The Monkees. Dann Girl Just Want to Have Fun.
Cyndi Lauper. Ach, Cyndi Lauper natürlich, Entschuldigung.
Dann Living on a Prayer von Bon Jovi. I Will Survive, Gloria Gaynor, auch immer absoluter Frauentanz, sobald das Lied kommt.
Männertanz auch.
Ja, und dann als letztes Walking on Sunshine von Katrina and the Waves.
Was du nicht magst.
Ja.
Ich verbinde das so mit so Strandabenden am Baggersee. Das war Katrina and the Waves.
Ja.
Gut, sorry, da haben wir jetzt leider nichts vorbereitet. Ich durfte leider nichts vorbereiten, sonst hätte ich ein kleines Medley der schönsten Launemach-Melodien gespielt.
Das kannst du ja nachreichen.
Zieh
oder
ein
wir
Kärtchen,
machen
Schatz. Und während du ziehst,
Werbung.
Sagst du ein alkoholisches Getränk. Hatten wir schon D?
D hatten wir noch nicht und ich sage Dünnbier. Gibt's das überhaupt?
Dünnbier, ja, das ist eines unserer allerliebsten. Ja, das ist, wenn man. Wie
Adler?
Heißt denn das nee, noch? Das wenn man Bier, es gibt tatsächlich Menschen, die Bier mit Wasser trinken. Wir kennen da auch jemanden. Also eine Art Bierschorle.
Eine Bierschorle.
Ich finde das.
Ja. Das was ist was fällt dir mit dir ein?
Mir fällt ein Dimpel. Das ist, glaube ich, Whisky. Mhm. Oder Don Kosaken. Nee, das ist ein Chor.
Jetzt hast du ja schon eine Karte gezogen.
Ja, was denn?
Und die heißt Freiheit.
Uhu.
Und was fällt dir ein zu Freiheit in dieser Woche?
Mir fällt ein, dass wir zwar in unseren Rechten, wenn jetzt der harte Lockdown kommt mit nächtlicher Ausgangssperre und so weiter, dass wir in unseren Freiheiten äußerlich noch weiter eingeschränkt werden und deswegen die inneren.
Die innere Freiheit noch größer werden.
Noch größer wird.
Mhm. Ich lese das jetzt vor und dann habe ich noch einen klitzekleinen Tipp. Du bist frei, deine Erfahrungen zu ändern, indem du die Maßstäbe, nach denen du handelst, veränderst. Lass alte Verhaftungen los und drücke deine Einzigartigkeit aus.
Ja.
Das hört sich ja schön an. Ich habe noch eine kleine Anmerkung.
Ja.
Und zwar ging es ja neulich um FFP2-Masken und darum, dass die ja so in Apotheken teuer sind, aber man sie inzwischen auch in 20er-Kartons und so übers Internet bezieht. Die Online-Plattform ship.de hat dazu ganz gute Infos, worauf man achten muss, weil da muss man also unter anderem auf die DIN-Kennzeichnung achten, weil die nur sicherstellt, dass Masken dicht genug sind, um Partikel auch zu filtern und eben durchlässig genug, um genug zu atmen. Und das Gleiche, was auch noch wichtig ist, ist so ein CE-Zeichen mit vierstelliger Kennnummer, weil das nämlich besagt, dass das auch wirklich geprüft worden ist, zum Beispiel von der DEKRA oder vom TÜV Rheinland.
Ja, aber Cherie, wenn ich jetzt ein krimineller Maskenfälscher wäre, dann würde ich diese vierstellige Nummer da aber einfach so drauf printen, ohne dass ich diesen Test habe.
Also ja, es gibt
geht,
tatsächlich
ne?
Bei CE, nee, es gibt tatsächlich bei den CE-Zeichen, Kennzeichen, eine Online-Datenbank, Nando heißt die, wo du genau nachvollziehen kannst, ob das wirklich eine TÜV-Stelle ist, nämlich zum Beispiel 0035 ist der TÜV Rheinland oder eben die DEKRA Deutschland hat 0158, also da kann man das dann nachvollziehen, kann ich jedem raten, der sich jetzt einen kleinen Maskenvorrat anschaffen will.
Wir wünschen eine schöne Woche.
Bis morgen. Wir
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.